Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorak.
Ja, vielen Dank. Herr Horstel, Syrien-Konflikt bleibt weiterhin ein Hauptthema der internationalen Medien. Die türkische Tageszeitung Daily Sabah zitierte den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der gesagt haben soll, dass er das Recht habe, nach Syrien einzumarschieren, wenn eine Gefahr oder eine Gefährdung des türkischen Territoriums befürchtet wird. Das wird aber von russischen Präsidenten anders gesehen. Wohl gesagt, dass der Erdogan sich auf einen Vertrag, Adana-Vertrag aus dem Jahre 1998 bezieht. Wie sehen Sie das, Herr Hostel?
Also, ich will mal sagen, dass der Adana-Vertrag von 98 eine türkische Invasion nicht enthält. Das ist im Text nicht drin. Ganz einfach. Das hat sich der türkische Präsident ausgedacht. Warum? Der Adana-Vertrag kam 98 zustande, nachdem die Türkei Syrien mit einer Intervention gedroht hat. Praktisch aus ähnlichem Grunde, nämlich wegen des Umgangs Syriens mit dem damaligen PKK-Chef Öcalan. Schon damals war ja die Situation gespannt, und dann haben die Syrer tatsächlich den Öcalan ausgewiesen und er wurde ja auch später gefangen genommen. Das war schon sein wichtiger Rückhalt, den er hatte, und dann hat sich das mit der Türkei entspannt und diese Drohung war vom Tisch. Aber jetzt zu sagen, wir haben hier eine Situation und jetzt werden wir denn da einmarschieren, so wird das wohl nicht funktionieren. Auch deshalb nicht, weil die Russen eindeutig gesagt haben, schaut mal, liebe türkische Partner, denn die sind Partner und die haben in der Konferenz in Moskau am 23. Januar, also am vergangenen Mittwoch, Erdogan und Putin beide viel Zeit ihrer Pressekonferenz damit verbracht, aufzuzählen, was sie alles Gutes Gemeinsames erreicht haben, unter anderem eben eine Steigerung des jährlichen Außenhandels miteinander von 23 auf 26 Milliarden Dollar. Das ist ja immerhin schon mal nicht so schlecht. Und viele andere Projekte von einem türkischen Atomreaktor bis hin zur Turk Stream, also zu einer gemeinsamen Pipeline, mit der man dann Südeuropa versorgen will. Da sind schon sehr wichtige Sachen jetzt im Gange. Und wo die Russen vorgebaut haben, die Türken müssen jetzt ihren Pipeline-Teil erfüllen. Diese ganzen Dinge kitten auch gut zusammen und die Zusammenarbeit ist gut und auf die USA ist nur Verlass, dass sie ihre Partner kaputt machen. Das kennt man aus der Geschichte und das weiß man aus der Region. Mit anderen Worten, der türkische Präsident ist in einer schwierigen Lage und wenn ich sie ganz richtig anschaue, dann steht er jetzt gerade vor Wahlen. Vor Kommunalwahlen und die sind ein wichtiges Zeichen, wie es mit der Zustimmung der Bevölkerung zu seiner Präsidentschaft bestellt ist, und da lässt er nichts anbrennen und vermutlich auch daher jetzt die markigen Töne.
Herr Hossel, was die Syrien-Krise anbetrifft, verfolgte der türkische Staatspräsident bislang jedenfalls eine sozusagen Zickzack-Politik. Manchmal tat er sich auf die Seite der Amerikaner und so manchmal auf die Seite Russlands und Irans. Wie kommentieren und interpretieren Sie diese Politik?
Ja, das ist so ein seltsames Verhalten, das man nicht ganz gut versteht, wenn man Herkunft und Politik des türkischen Präsidenten nicht beobachtet hat. Da geht es von Anfang an, seit 20 Jahren und mehr, darum, den alten Traum des Osmanischen Reichs wieder zu beleben. Und das hat dazu geführt, dass gepaart mit einem wirklich beeindruckenden wirtschaftlichen und auch insgesamt gewaltigen Aufschwungs in der Türkei bei den Türken so etwas eingesetzt hat, das will ich mal umschreiben mit den saloppen Worten, was kostet die Welt? Also die fühlen sich wirklich sehr mächtig stark. Nebenbei gesagt, sie sind auch ziemlich stark, denn sie haben die zweitgrößte Armee der NATO. Direkt nach den USA, eine 500.000 Mann ist unter Waffen und eine weitere 750.000 gehört zur festen Reserve. Das ist ein ziemlich dickes Stück Holz, mit dem die da rummarschieren in der ganzen Nahostregion. Und davor hat jeder gehörig Respekt, von Washington angefangen bis Moskau, selbstverständlich Assad. Das ist alles keine Frage. Aber es geht hier auch so ein bisschen um das, ich will mal sagen, was anständig ist. Man kann ja, wie soll man sagen, mit drei Pistolen bewaffnet morgens zum Bäcker gehen, wenn der das Gefühl hat, jawohl, der zahlt seine Brötchen und geht wieder, ist alles in Ordnung. Aber im Moment jedenfalls haben wir 12 eine türkische Militärpositionen im Raum Idlib, die da nichts zu suchen haben, ohne Einladung, ohne Autorisierung, ohne irgendwas. Nebenbei gesagt auch ohne Not, denn aus Idlib heraus gibt es keine Kurdengefahr, da gibt es eine IS-Gefahr. Und die HDS-Truppe ist in den letzten Tagen wieder stärker geworden. Und in Nordsyrien wäre es angemessen, wenn die Amis sich zurückziehen, wie auch die russischen Partner gesagt haben, dass sich die Türkei nun endlich mal mit Syrien zusammensetzt, tut es auch, aber nicht auf hohem Niveau, nicht offiziell, denn man möchte eigentlich Assad weghaben. Und das ist auch so ein Punkt, wo man nur sagen kann, nein, Freunde, ob nun Assad regiert in Syrien oder nicht, entscheiden allein die Syrer und nicht Herr Erdogan. Und sogar wenn er 3,5 Millionen Flüchtlinge, die er auf seinem Territorium, auf türkischem Territorium, hat unterkriechen lassen, großzügigerweise, wenn er die alle indoktriniert und sagt, ihr dürft aber nicht Assad wählen und ich schicke euch jetzt zurück, dann wird das vermutlich nicht nützen, das wird die Opposition ein wenig stärken, aber Assad wird trotzdem gewählt werden und es ist an der Zeit, dass die Türkei erklärt, dass sie, ich will mal sagen, sich an die internationalen Regeln halten will und dies auch tut.
Hassel Erdogan besteht dann noch darauf, in Norden Syriens eine Sicherheitszone einzurichten, wie sie ausschaut, will Erdogan auch selbst bestimmen. Wie verhält sich Russland vor allem diese Forderung bzw. diesen Anliegen gegenüber?
Es ist ganz eindeutig, dass die Russen das nicht wollen. Es ist auch ganz eindeutig, dass sie ihm das gesagt haben. Es ist ebenso eindeutig, dass sie ihm gesagt haben, lieber Freund Erdogan, solange du in Idlib stehst und kriegst da nichts gebacken und hältst das Sotschi-Abkommen nicht ein, haben wir ein dickes Problem damit, dass du jetzt in Nordsyrien einmarschieren möchtest. Das Problem ist aber auch, das hat ja Erdogan nun gerade extrem vorbereitet. Der hat ja mindestens ein Zehntel, wenn man den türkischen Veröffentlichungen glauben darf, der Armee, also 50.000 Mann, auch nicht so wenig, an der syrischen Grenze in Nordsyrien, an der Grenze zum Osteuphrates-Gebiet aufmarschieren lassen. So, das möchte er ja nicht einfach alles wieder abblasen. Er hat da bisher keinen Einmarsch gestartet. Eines ist ja auch klar. Sollte er jetzt einfach losmarschieren, hätte er die Russen gegen sich. Und dann kommen wir in eine ganz komplizierte Situation. Und die USA sind auch nicht so gewaltig dafür, was er da mit den Kurden davor hat. Das ist ein solapper Ausdruck dafür, dass sie ihm ja mit wirtschaftlicher Vernichtung gedroht haben, sollte er die Kurden angreifen. Also die USA haben hier wirklich eine Zeitbombe hinterlassen in Nordsyrien, selbstverständlich ohne jede Autorisierung, selbstverständlich ohne eingeladen zu sein. Und die eigenen Truppen, die US-amerikanischen Truppen, waren auch nie eingeladen, also illegal vor Ort.
Herr Hossel, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass der türkische Staatschef auch bei der Einrichtung von 4 oder 5 Deeskalationszonen in ganz Syrien richtig und stark mit Russen und Iranern mitgewirkt haben. Wie sehen Sie dann diese Politik? Ist das nicht so ein Widerspruch?
Ja, das ist eben, wie soll man sagen, so ein bisschen über das eigene Territorium hinausgreifende Machtpolitik. Und ich sehe ja auch, wir haben darüber auch gesprochen schon in einem Interview, wie also im sehr umsichtig und klug besetzten Afrin und aber auch in Idlib, wie soll man sagen, türkische Verwaltungsanstrengungen im Gange sind, so als wollte er da mit seinen türkischen Mehmets gar nicht wieder raus. Und das finde ich einen Punkt, der ist ja nicht geeignet, um das Vertrauen zu den Partnern Russland und Iran zu stärken. Und wir haben hier tatsächlich das Gefühl, es wäre jetzt wichtig, dass hier Eindeutigkeit entsteht, dass hier balancierte Schritte unternommen wird, dass man nicht nach immer mehr syrischem Territorium greift, wie angemessen und gut natürlich auch der Gedanke ist, dass Russland akzeptieren können müsste, dass die Türkei jetzt sofort für Sicherheit an seiner Südgrenze sorgt, gegen die PKK-nahe YPG, die hier von den USA eingerichtet worden ist. Das ist ja eine Zeitbombe, das muss man klar sagen. Hier muss die Türkei wohl etwas machen, aber da ist zu wenig Gemeinsamkeit mit den Syrern für alles, was recht ist und auch was eine angemessene politische Beurteilung angeht. So geht das nicht.
Herr Hostel, in Syrien ist es die Krise jetzt schon länger, da sind so mehr als 7 Jahre vergangen. Dennoch gehen die Kämpfe, wenn auch nicht so in der gleichen Intention wie vor ein paar Jahren, weiter. Wie geht es dann hier weiter?
Ja, das ist auch so ein interessanter Punkt. Also ich will mal darauf eingehen, was die amerikanischen Quellen hier sagen und die Politiker. Ja, erstmal erklärt ja Trump mit seiner Vorschlaghammer-Tweet-Methode, er will die US-Truppen aus Syrien rausziehen. Bumm, bekommt er, wir hatten das besprochen, Besuch vom wichtigsten amerikanischen Senatslobbyisten für zionistische Interessen. Das ist der Senator Lindsey Graham. Und danach ist alles anders. Und ja, muss man ja nun erstmal mit IS aufräumen. Nun, IS war ja ohnehin schon, der Vorschaltgrund, warum man eigentlich da seine Soldaten hingeschickt hatte, angeblich um IS zu bekämpfen. In Wahrheit aber, das ist die Methode. Und das hat inzwischen auch Erdogan offen kritisiert, was ich auch mutig finde. Ja, er unterstützt ja auch in Venezuela. Was ich in dieser Situation auch extrem mutig finde. Diese gegen die amerikanischen Interessen nämlich. Hier ist also entsteht so eine, so ein Mechanismus, dass man sagt, naja, die USA hatten vorher ein Interesse an IS, dass die da sind und dass es ihnen gut geht. Und jetzt haben sie ein noch gesteigertes Interesse an IS, dass die da sind und dass es ihnen gut geht, weil dann können die amerikanischen Truppen länger bleiben. Also hier sind lauter Mechanismen im Gang, die sind nicht gut. Und jetzt kommt die Türkentruppe in das Problem hinein, dass ja die kurdische Truppe auch sagen könnte, warum sollen wir eigentlich kämpfen und sterben gegen die Kämpfer von IS, die ziemlich gut motiviert sind immer noch und die inzwischen auch auf Terroranschläge umgestiegen sind und überall fliegen da Motorräder in die Luft in den Städten in Nordsyrien. Warum eigentlich, wenn anschließend wir von den Türken überrannt werden? Ja, dann machen wir das doch nicht. Das war schon im letzten Jahr eine Diskussion, dass YPG seinen Kampf gegen IS aufgibt, wenn die Türken kommen. Und auch das hat man in Washington klar vermerkt. Da ist also ein gegenseitiger Ringelpiez mit Anfassen, letztlich alle auf syrischem Territorium und sie alle gehören da nicht hin. IS nicht, die USA nicht, die Türken auch nicht. Also das ist schon sehr interessant und man kann sagen, mit den letzten IS-Taschen und Gruppen wird ja Syrien mit russischer und iranischer Unterstützung locker fertig. Da gibt es jetzt keine Frage mehr. Das Thema ist durch und so sagen deutsche Medien, nicht völlig zu Unrecht, auch Spiegel Online, was wir hier haben, sind Verteilungskämpfe. Aber ich kann nur sagen, diese Verteilungskämpfe sind alle illegal und auch nicht in Ordnung, genauso wenig in Ordnung, wie IS in Ordnung war. Es geht um Syrien. Und da haben sich eigentlich alle verpflichtet, einschließlich Erdogan, zu sagen, wir respektieren Einheit und Souveränität und territoriale Unversehrtheit Syriens. Ja bitte, aber dann können wir auch jetzt keine großen Ausnahmen machen. Das aber möchte Erdogan gerade. Der ist sozusagen auf Abwägen in diesem Punkt.
Herr Hostel, auf politischer Ebene beobachten wir, dass einige arabische Länder als Vorreiter ihre Botschaften in Damaskus wieder eröffnet haben. Und auch es gibt auch Forderungen nach Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga. Syrien soll bei der nächsten Sitzung in Tunesien dabei sein. Betrachten Sie und bewerten Sie auch als positive Schritte und sehen Sie die Möglichkeit, dass das Land in naher Zukunft wieder befriedet wird?
Also, diese Chancen sind sehr gut, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, wir sollten vielleicht ohne, wie soll man sagen, uns zu stark aufzuregen, einmal schauen, dass der türkische Präsident seine Kommunalwahlen hinter sich bekommt und dann wird vielleicht alles etwas ruhiger. Und die Tatsache ist ja nun, dass die Arabische Liga sich in Sachen Syrien wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Die waren so gestimmt, dass sie gesagt haben, ach, das wird ja Syrien gar nicht schaffen. Und dann hat ja auch Washington diese berühmte Gruppe der Freunde Syriens geschaffen. Ja, wobei man sagen kann, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Also das war schon alles sehr interessant. Und jetzt hat hier Washington eindeutig eine fetzende, eine krachende Niederlage erlitten mit seiner schrecklichen Politik im Nahen Osten. Und nun ist es nicht mehr als angemessen und an der Zeit, dass die Arabische Liga möglichst mit ein wenig Selbstkritik auch einmal zurückrudert und sagt, was wir gemacht haben, war nicht ganz optimal. Und es wird Zeit, dass wir das Verhältnis mit unseren syrischen Partnern wieder normalisieren. Denn das ist ungefähr so, wie Russland in Europa leider nicht abzuräumen ist, auch wenn manche das möchten. Russland liegt in Europa. Man kann da nicht den Kontinentalsockel sprengen. Ja? Und Syrien liegt nun mal in der arabischen Welt und das kann man auch nicht wegsprengen. Also ist dieses angemessen und ist nur ein Spiegel des Erfolgs der Assad-Regierung und seiner Verbündeten bei der Stabilisierung des von Washington und seinen Komplizen durcheinandergebrachten Syrien.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Shawakni.